Grüße von meiner lieben Claudia. Wir dürfen ja miteinander schon über 65 Jahre unserem Herrn Jesus folgen. Und unsere Devise ist, der so lange uns durchgetragen hat, der trägt uns auch die letzte Wegstrecke bis zum Ziel durch. Ihre Kräfte lassen nach, aber wir haben ja nicht die Verheißung des ewigen Lebens für jetzt und hier, sondern wir haben etwas noch viel Besseres, viel Schöneres, und das ist die ewige Heimat und Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus und das Ganze auch in Wirkung und Unterstützung des Heiligen Geistes. Also ganz liebe Grüße. Sie kann nicht mehr in die Gemeinde kommen, aber ihr dürft gerne, wenn ihr mal das Bedürfnis habt, anrufen oder sonst ein kleines Zeichen geben. Das zählt in solchen Zeiten ja auch. Nun aber zu dem Wort Gottes, das mir für heute Morgen so stark in meinem Inneren vor Augen steht. Es gibt Dinge, die wir für gut halten, und die sind gar nicht so gut. Und es gibt Dinge, die wir gar nicht als so gut ansehen. Und doch sind sie gut. Kann es das geben? Ja, sicher, bei anderen, die haben das nötig. Aber doch wir nicht. Wir haben doch den Durchblick. Wir wissen doch, wie das alles sein soll. Ja? Ich denke nicht. Denn Jesus hat mit seinen Jüngern ja eben diese Situation gehabt. Und er spricht zu ihnen, und ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, von Vers 7 ab. Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit, vom Gericht. Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Sie hielten es, die Jünger, für gut, dem bekanntesten und besten Rabbi zu folgen. Da war immer Andrang da, da standen sie um ihn herum, wurden beachtet, und wenn es Gedrängel gab, dann sorgten sie dafür, dass Platz da war. Sie hielten es für gut, mit Jesus zu gehen, denn sie brauchten sich um Nahrung keine Sorgen zu machen, denn Jesus fragte sie, habt ihr je Mangel gehabt? Nein. Und wenn es Mangel gab, dann hat er Brot und Fische vermehrt. Ja, das war doch toll. Das war doch die absolute Garantie. Ja, und dann ist er sogar auf dem stürmischen Meer, da wo sie als Fachleute und Fischer, vier von ihnen waren ja Fischer, sich auskannten. Wenn die Not am größten war, dann ist er aufgestanden, hat im Sturm geboten, und dann war Ende. Und wenn es ganz schlimm war und er war nicht da, dann kam auf den Wellen anmarschiert. Ha, wenn das nicht gut ist. Ja, und dann in Familiensituationen. Wenn die Schwiegermutter krank war, dann kam Jesus und heilte sie. Ach, dachten sie, es ist doch gut, dass Jesus da bleibt. Und sie konnten das überhaupt nicht verstehen, nicht nachvollziehen, nicht einwilligen, dass er sagt, ich werde weggehen. ich werde nicht bei euch bleiben. Ja, und noch schlimmer, ich werde sterben. Ja, wieso? Der hat doch Lazarus aus dem Grab erweckt. Ich werde am Kreuz sterben, den schlimmen Tod eines Verbrechers. Nein, das kann nicht gut sein. Dreimal sprach Jesus von seinem Tod am Kreuz. Der Petrus hat sich massiv dagegen gestellt und sagt, Herr, das ist nicht gut. Und Jesus hat ihn ebenso massiv zurechtgewiesen, hat gesagt, du blickst nicht durch. Dein Blick ist von ganz anderen Dingen geprägt. Ja, und dann sprach er von Grab und Auferstehung, das hatten sie irgendwie überhört. Dann sprach er davon, dass er zum Vater geht. Auf jeden Fall war es nicht gut, dass er weggeht und dass das Ganze dann, wie es jetzt ist, nicht so bleibt. Wäre doch viel schöner, er bleibt da. Dann könnten wir das weiterentwickeln. Wir könnten einen weltweiten Dienst aufbauen. Wir könnten Super Crusades machen in Afrika, in Südamerika, in Asien, in all den bislang nicht entdeckten Ländern. Boah, also der Petrus und die anderen, die hatten schon tolle Gedanken. Und Jesus sagt, das alles ist nicht gut. Ja, es wäre auch nicht gut. Stellt euch vor, Jesus wäre geblieben. Bis heute ein 2000 Jahre alter Mann. Was war denn was auf der Welt los? Wer wurde jeweils wer? Da ist jeder Konferenztourismus, ist da Mikroereignis. Ja, langsam dämmert uns ja auch, wenn wir dem Gedanken mal folgen, nee, irgendwie kann das nicht das Wahre sein. Und Jesus sagt, das ist nicht gut. Für euch ist gut, wenn ich hingehe. Für euch ist gut, wenn ich am Kreuz sterbe. Lest mal in den Evangelien nach, was mit den Jüngern passierte. Die standen weit weg vom Kreuz. Die waren innerlich zerrissen. Selbst der Johannes, der doch sein Lieblingsjünger war, der stand unterm Kreuz. Und wenn wir seine Berichte lesen, hat er auch nicht alles gecheckt und verarbeiten können. Das hielten die alles nicht für gut. Und als dann die Nachricht kam, das Grab ist leer, da hielten sie das auch nicht für gut, sondern irgendwie muss da was passiert sein, was so ganz und gar nicht den Vorstellungen entsprach. Ja, und als Jesus dann tatsächlich lebendig in ihrer Mitte war, da haben sie zwar gesagt, oh, jetzt kann es ja irgendwie weitergehen, aber er spricht weiter davon, ich gehe zum Vater, ich gehe weg. Also doch nicht. Es ist nicht gut, sagt Jesus. Für euch ist es gut, dass ich hingehe, dass ich gekreuzigt werde, dass ich sterbe, dass ich begraben werde, dass ich auferstehe und dass ich dann zu meinem Vater im Himmel gehe. Denn wenn ich das Erlösungswerk nicht vollbringe, dann ist alles andere nicht gut. Wenn ich das Erlösungswerk, zu dem Gott mich gesandt hat, nicht vollbringe, dann gibt es keine Rettung für euch aus Schuld und Sünde. Und da hilft alle Religion und alles Gute bemühen und alles Gut meinen überhaupt nichts. Und dann sagt Jesus, und wenn ich nicht hingehe zum Vater, da sagten sie, jetzt wo du auferstanden bist, da könntest du doch hier bleiben. Jetzt hättest du doch nicht das Problem mit den Reisen. Du kannst auf einmal hier sein und dort sein und dort sein. Dich würde also gar nichts kümmern, keine Flugbuchungen, keine Passagierlisten und irgendwas. Du könntest doch zack, zack hin und her. Und wenn du uns dabei mitnimmst, das wäre doch noch toller. Naja, einer von den späteren Christen hat das ja auch erlebt im Dienst, dass er die Levitation, die Überwindung von Distanzen erlebte. Aber Jesus sagt, das wäre auch nicht gut. Denn wenn ich nicht hingehe, dann wird der Beistand nicht kommen, den ich senden werde. Denn ihr seid meine Zeugen und ihr sollt weltweit davon Bericht geben, warum ich gekommen bin, was ich gesagt habe, was ich getan habe. Und das ist der Weg der Rettung von Gott hier. Nun stellt euch mal diesen armseligen Haufen, dieser 11 vor. Der eine war ja als Verräter noch abgesprungen. Die sollten weltweit die Zeugen sein. Also ich kann mir keinen Job vorstellen, der unerfüllbarer gewesen wäre als diese Tatsache. Das wusste Jesus auch, der kannte seine Pappenheimer. Und er sagte, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Beistand, der wird in und durch euch wirken. Wenn man den Text vom Griechisch her untersucht, dann fällt ja auf, dass Jesus hier in den Begriffen eigentlich in einem Gerichtsverfahren sich bewegt, um etwas deutlich zu machen. Zeugen sind Leute, die haben etwas erlebt, die haben etwas gehört, die wissen etwas. Aber wenn die das nur für sich behalten, dann sind sie keine Zeugen. Sondern die in einer bestimmten Situation sagen können, so war es, so ist es und darum ist es so. Dann sagt Jesus weiter, ihr bekommt einen Beistand. Ha, hört sich ja gut an, weil die das alleine gar nicht schaffen. Dieser Beistand in einem juristischen Verfahren, ist das ein Kundiger, ist das eine angesehene, wichtige Person, die eintritt und sagt, ja, das stimmt. Und wir wissen aus den jetzigen, heutigen Gerichtsverfahren, es kommt darauf an, was immer die Anklage ist, man muss so den richtigen Verteidiger haben, dann läuft das schon. Hier sagt Jesus, da kommt der Beistand und der wird euch helfen. Dieses größte Werk Gottes, die Errettung aus Schuld und Sünde, die Rückkehr zu Gott zu verkündigen und dass sich das auswirkt. Und dazu ist es gut, dass ich gehe. Schaut, wir dürfen hier einen kleinen Blick in das Geheimnis Gottes werfen. Gott der Vater liebt, Gott der Sohn rettet und Gott der Heilige Geist wirkt. Fragt mich nicht, wie das zusammenwirkt. Also da kriegt mein Gehirn Krämpfe, wenn ich versuche, das irgendwie theologisch zu formulieren und anderes mehr. Wisst ihr, ich bin so müde all dieser theologischen Spitzfindigkeiten. Die gehen alle so haarscharf vorbei und führen ins Dunkel. Aber das, was hier offenbart wird, Gott liebt. Jesus, der Sohn Gottes von Ewigkeit rettet und der Heilige Geist wirkt. Ja, wenn der Heilige Geist wirkt, warum hat Gott dann den Sohn gesandt? Wissen wir schon, die Rettung ist durch ihn geschehen. Ja, warum muss der Heilige Geist denn da sein? Da sind doch genügend da, die das erlebt haben. Paulus führt ja im 1. Korintherbrief im Hinblick auf die Auferstehung ja eine große Zahl von Zeugen an. Das müsste doch reichen. Nein. Die Situation des Menschen ist so, dass keine menschliche Möglichkeit, noch Argumentationskraft, noch Überzeugungswirklichkeit den Menschen erreichen. Und darum sagt er, wenn dieser Beistand kommt, wenn ihr davon erfüllt seid, dann wird er, wenn ihr Zeugnis gebt, eine dreifache Wirkung entfalten. Er wird von Sünde überführen. Das ist wieder wie im Gerichtsverfahren. Die Augen öffnen, die Situation klar machen. Zweitens, er wird die Gerechtigkeit verdeutlichen. Das ist ja nun auch so ein Begriff, Gerechtigkeit. Und er wird vom Gericht überführen. Ich muss zugeben, alle drei Begriffe Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, die haben heute nicht gerade Konjunktur. das gilt doch als diskriminierend. Jeder hat doch sein Recht auf sein Leben. Was er macht, ist richtig. Sünde darf man doch nicht mehr erwähnen. Leute, wir gehen auf Zeiten zu, wo Verkündiger mit einem Fuß im Gefängnis stehen, weil es diskriminierend ist, Sünde Sünde zu nennen. In Schweden sind die ersten Pastoren verurteilt worden, weil sie Sünde Sünde genannt haben. Andererorts auch. Und wenn die Dinge, die vor dem Europäischen Rat und Gerichtshof da sind, sich weiterentwickeln, dann haben wir bald den Normalfall des Christen, dass Christen verfolgt werden. Dann ist mit dem Sofa-Christentum vorbei. Dann geht es um klare Konturen. Also, die Begriffe Sünde, Gerechtigkeit und Gericht haben heute keine Konjunktur. Die werden bestenfalls leise ausgesprochen. Und wenn ja, dann werden sie neu definiert. Und dann als Sünde heißt das nicht mehr, sondern das heißt Lebensvielfalt. Diversität, darauf hat man ein Recht in jeder Beziehung. Gerechtigkeit, naja, was die Richter da verhandeln und die Gesetzgebung, was in Polen gilt, gilt dort nicht, was in Ungarn gelten soll, gilt dort nicht, was in Amerika von einem Ex-Präsidenten proklamiert wurde, gilt dort nicht. Und dann haben wir dieses ganze Wirrwarr. Ja, und Gerechtigkeit und daraus folgen Gericht. Nein, heute ist der Täter nicht mehr schuldig, sondern nur Opfer der Umwelt und der Situation. Wir leben in einer verrückten Welt. Und da hätten wir als Christen, die Jünger damals und wir heute, überhaupt keine Chance. Oder? Denn schaut, die Bibel sagt uns eines, der Mensch aus der Hand Gottes hervorgegangen und geschaffen, ist geschaffen zur Beziehung mit Gott. Darum gab Gott ihm einen freien Willen, denn nur mein freier Wille ist, kann Liebe sich entfalten. Freier Wille hat aber das Risiko zum Ja und Nein. Das ist Gott eingegangen. Und leider, leider hat der Mensch die Möglichkeit des Nein gewählt, weil sie ihm gut dünkte. Als Adam und Eva versucht wurden, von der Frucht zu essen, wo Gott sagt, ess nicht davon. Da schaute die Eva und der Adam schaute mit. Es sah gut aus. Und war es gut? Nein. Die absolute Katastrophe. Denn Gott hat gesagt, desselbigen Tages werdet ihr des Todes sterben. Sind die tot umgefallen? Nein. Aber sie sind innerlich gestorben, tot für Gott. Da ist keine Verbindung mehr, da ist keine Möglichkeit auf diese geistliche Realität, die alle Realitäten übertrifft, noch einzugehen. Tod in Sünden, sagt die Bibel. Weiter sagt die Bibel, blind in Sünden, keinen Blick für die Situation. Ja, welche Chance hat man da, einen Toten zu überzeugen, dass er leben soll, einen Blinden zu überzeugen, dass es Licht gibt und dass er sehen soll. Chance gleich null. Als aber Pfingsten kommt, als der Heilige Geist fiel, und der Heilige Geist ist nicht ein Fluidum und irgendein Thema für spirituell angehauchte Menschen, die sowas brauchen. Nein, er ist Gott. Er ist der, der von Ewigkeit mit seinen Kräften in der Schöpfung wirkt und hier hineinwirkt. Und als Petrus aufsteht und verkündigt, da bezeugt er Jesus, Gottes Sohn. Da bezeugt er Jesus, der am Kreuz gestorben ist, den ihr angenagelt habt. Da bezeugt er Jesus, ist auferstanden. Da bezeugt er, ist aufgefahren zum Vater und er kommt wieder zum Gericht. Und was passiert? Da ging es ihnen durchs Herz. War der Petrus ein solcher Gigant der Argumente? War Petrus ein solcher gewandter Advokat der Beweisführung? Nein, der Heilige Geist überführt von Sünde. unserem Naturellen nach, da sind wir alle überzeugt, wir sind doch ganz gut. Die Probleme liegen nur bei den anderen. Von Natur aus erkennt der Mensch nicht, dass er ein Sünder ist. Wir meinen, Sünde, das ist die Summe der Taten. Nein, das sind nur die Folgen. Wir meinen, Sünde, das ist nur der Schwall der Worte an Lügen, Übertreibungen und Fake News. Nein, das ist auch nur eine Auswirkung. Sünde ist im Tiefsten die Gesinnung. Die Gesinnung, die verwurzelt ist im Todsein, keinen Anteil an Gott haben, die verwurzelt ist in der Blindheit, nicht zu sehen, was ist. Ein lieber, guter Freund von mir, der schon in der Ewigkeit ist, der hat einen gesegneten Dienst als Verkündiger getan, hat mir einmal erzählt, wie er in einer Hausversammlung gepredigt hat. In diesem Haus wohnte die Mutter, eine alte, richtige, ja, wie soll ich sagen, lebensgeprägte Frau, die da saß und den Prediger fixierte. Und dieser, mein lieber Freund, hatte die Gabe der deutlichen Aussprache. Er hat über Sünde gepredigt. Und das Gesicht dieser Dame versteinerte sich zusehends. Und am Ende der Predigt ging sie bei ihm vorbei und sagten: Was glauben Sie denn, wer ich bin? Das sind unmögliche, unanständige Worte hier in meinem Haus. Und dann rauschte sie ab die Treppe rauf nach oben in ihr Zimmer. Die Stubenversammlungen dauerten die ganze Woche. Das waren noch tolle Zeiten. Es wurde weiter gepredigt. Menschen bekehrten sich. Und am letzten Abend, so erzählte, war die alte Dame wieder da. Da saß sie wieder an dem Platz, aber nicht mehr stocksteif wie ein preußischer Ladestock, sondern in sich zusammengesunken, wagte sie kaum aufzublicken. Und am Ende der Predigt kam sie zu ihm und sagte: Ja, Sie haben recht. Ich bin die elendste der Sünder. Das hatte mein Freund ihr nämlich gesagt, ehe sie die Treppe raufrauschte. Ich bin die elendste der Sünder. Was muss ich tun? Was war denn geschehen? Hier hatte der Heilige Geist überführt. Hier hatte der Heilige Geist die inneren Augen geöffnet für die Situation des Lebens. Und dann kann das Evangelium wirken. Gott rettet nur Sünder. Versuch mal als Rettungsschwimmer einen Schwimmer zu retten. Der wird sich das verbieten. Aber ein Ertrinkender, der wird sich an dich klammern. Gott rettet nur Sünder. Ja, jemand hat mir gesagt, warum hat Gott denn so wenig Erfolg? Ja, sagte der andere, weil es so wenig Sünder gibt. Ja, aber die sündigen doch alle. Ja, das ist es ja. Die tun das alle, aber die kennen nicht, dass sie es sind und Rettung brauchen. Der Heilige Geist überführt. Und das möchte ich uns weiter sagen, wenn wir mit Menschen sprechen. Es ist nicht unsere Argumentation, es ist nicht die Tiefe und Größe unseres Erlebnisses. Es besteht ja die Gefahr, wenn wir vom Herrn zeugen, dann wird es bei jedem Mal mehr wie bei den Anglern, da wird der Fisch auch immer größer, wenn man erzählt, wie groß er ist, den man gefangen hat. Nein, bleibt bei der schlichten Wahrheit. Und der Heilige Geist wird von Sünde überführen. Macht er das auch bei uns, dass es bei den anderen macht, dann nicken wir alle kräftig. Ja, das macht er auch bei uns. Oh, wir möchten doch gerne, dass der Heilige Geist mehr wirkt. Jawohl. Aber dann wird er bei dir und mir anfangen und überführen. Die Augen öffnen. So wie Jesus der Gemeinde zu Laodicea sagt, kaufe dir Augensalbe, dass du siehst. Du bist blind geworden. Der Heilige Geist wird aber von der größten Sünde überführen. Das ist nicht Adolf Eichmann, den man in Israel hingerichtet hat wegen der Nazi-Verbrechen im KZ. Das ist nicht Josef Stalin, der zig Millionen auf dem Gewissen hat, die er verhungern ließ. Das ist nicht Mao Zedong, der in seinen politischen Absichten ebenfalls zig Millionen hat verhungern lassen. Das ist nicht Pol Pot in Kambodscha, der einige Millionen hat hinrichten lassen. Das sind nicht all die Schreckensnaturen, die die Geschichte aufweist. Sondern das sind all die Menschen, die nicht glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist die größte Sünde. Nicht glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und der Heilige Geist hat nur ein Ziel, Jesus zu verherrlichen und jedem Menschen zu zeigen, Jesus ist Gottes Sohn. Und darum sind wir aufgefordert, in unserem Zeugnis klar dazu stehen, Jesus ist Gottes Sohn. Und ein zweites, ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst werde ich nicht fertig und komme noch ins Predigen. Und Predigen ist kein Ende finden. Ein zweites sagt hier Jesus, er wird von der Gerechtigkeit überführen, dass ich zum Vater hingehe. Ja, das ist nun so ein Satz, wenn man den liest, selbst als Christ, und wenn man schon ganz lange die Bibel und sie ein paar Mal durchgelesen hat, doch stutzt und sagt, ja, zum Vater gehen, das mit der Himmelfahrt steht ja drin, aber wieso Gerechtigkeit? Zwei Aspekte. Zunächst, Jesus hat als absolut Unschuldiger das Gericht der Kreuzigung getragen. Auf Jesus hatten die Juden und die Führer ihre Geheimpolizei angesetzt, aber sie haben nichts gefunden. Sie mussten falsche Zeugen aufstellen, als es darauf ankam. Und Jesus konnte selbst sagen, der Feind, der Teufel, der findet auch nichts an mir. Jesus ist als absolut Unschuldiger gestorben. Ja, warum denn? Der größte Justizirrtum aller Zeiten? Nein, er starb um der Gerechtigkeit Gottes willen für unsere Schuld und Sünde und hat damit dieses große Problem gelöst in unserer Sündenschuld. Davon überführt der Heilige Geist. Ich kenne Menschen, da hat der Heilige Geist schon begonnen, von Sünde zu überführen. Aber die erleben den zweiten Schritt noch nicht, dass sie überführt werden, dass Jesus der Retter ist, der für sie gestorben ist. Und wisst ihr, die Verfälschung des Evangeliums ist ja Jesus und. Jesus und gute Werke, Jesus und Sakramente, Jesus und Hierarchie, Jesus und Power, Jesus und dies und jenes. Die Begriffe sind alle austauschbar. All das verdunkelt das Evangelium. Jesus starb als absoluter Gerechter für uns, damit wir vor Gott gerecht werden. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und darum ist er zum Vater gegangen. Wie der hohe Priester, der Israel versöhnte, so ist er eingegangen, sagt der Hebräerbrief, mit seinem eigenen Blut und hat damit die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben bezeugt und wirken lassen. Das ist ja das, was Martin Luther erlebte, der als Augustinermönch. Und das war geworden, weil er in einem Gewitter bei Stotternheim beim Nahblitz einschlug, plötzlich erkannte, wenn ich jetzt in die Ewigkeit gehe, ich kann vor Gott nicht bestehen. Er hatte als Augustinermönch sich kasteit, gefastet, gebetet. Er wollte Gottes Gebote erfüllen. Und je mehr er daran arbeitete, desto hoffnungsloser wurde für ihn die Situation. Bis er beim Studium, das nötig war zur Übersetzung des Neuen und Alten Testamentes, darauf stieß, dass Gottes Gerechtigkeit keine Forderung ist, sondern in Christus Jesus ein Geschenk an uns. Die Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben. Das kann man im Bekenntnis aufsagen, bewirkt aber gar nichts, wenn der Heilige Geist davon nicht überführt und tief im Herzen das verdeutlicht. Es ist ja schön, dass das bei vielen Bekehrungserlebnissen zusammenwirkt. Das war bei mir auch so, als ich in der Predigt von meiner Sünde überführt wurde und dann im Aussprachezimmer kniete und weinte und Gott meine Sünden bekannte. Da schlug der Verkündiger die Bibel auf und ließ mich Jesaja 43, Vers 1 lesen. Ich habe dich erlöst, ich habe dich angenommen, du bist mein. Und auf einmal, als würde man einen Schalter umlegen, wusste ich, ja, Jesus hat all das für mich gebüßt. Da hat der Teufel keine Chance mehr bei mir. Und er hätte genug Grund, mich immer wieder zu verklagen. Aber dann sage ich, Kerle, du kommst zu spät. Das hat Jesus längst geklärt. Und der Heilige Geist überführt von Gerechtigkeit, der Glaubensgerechtigkeit für uns, für dich und mich. Und hier muss ich jetzt auch ein Wort an Christen sagen. Wisst ihr, mir hat ein alter Verkündiger, der schon der Ewigkeit ist, in meiner Jugend gesagt, Richard, alle 3 Jahre musst du Gnade neu predigen, denn der Mensch ist ein ganz frommes Gehölz. Alles, was man wegschneidet, wächst dann schnell wieder nach. Und wisst ihr, was danach wächst? Die Selbstgerechtigkeit, die Selbstheiligung. Das ganz ernste Christsein hört sich alles so toll an, ist aber völlig daneben. Völlig daneben, weil es das Werk Christi schmälert, weil es das, was vor Gott gültig ist, einschränkt. Und da ist der Heilige Geist immer wieder dabei, uns zu überführen. Jesus ist seine Gerechtigkeit. Er ist zum Vater gegangen. Und selbst wenn bei dir mal was schief geht, und bei wem ist das nicht so, der vertritt uns als unser hoher Priester vor unserem Vater. Der Heilige Geist überführt von der Gerechtigkeit. Und der Heilige Geist überführt vom Gericht. Das ist ja nun ein ganz unangenehmer Gedanke. Allein schon, wenn man irgendwo auf der Straße es blitzen sieht und dann auf den Tacho schaut und denkt, boah, Alter, war es wieder ein Stück zu schnell, na, was kommt denn da? Es besucht dich einen lieben Nachbarn und er sagt zum Schluss, du Richard, ich kann nicht mehr Auto fahren. Ich sag, was ist gesundheitlich so schlimm? Nee, ich bin zu schnell gefahren. Ach, ich sag, 4 Wochen. Ja, auch sagt er, die paar 100 Euro kann ich verschmerzen, aber nicht mehr Auto fahren. Aber Gericht, das ist ja nicht nur Verkehrsübertretung. Das ist ja nicht nur, wenn die Steuerfahndung kommt. Das ist ja nicht nur all die Dinge, die wir so kennen, sondern das letzte Gericht, wo wir vom Thron Gottes stehen müssen und uns verantworten. Wer will da bestehen? Gericht, nein, das kann es nicht geben, das darf es nicht geben. Frei nach Christian Morgenstern, der ja mal formuliert hat, was es nicht geben darf, das kann es auch nicht geben. Aber Jesus geht weiter, indem er sagt, nicht nur für uns, sondern er wird die Welt überführen, dass der Fürst dieser Welt, der Teufel, gerichtet ist. Oh, das ist ja jetzt auch mal ein neuer Gesichtspunkt. Teufel gibt's doch nicht, mittelalterlich. Teufel, der schwarze Mann mit den großen Flügeln, Hörnern, Pferdefuß und so weiter, den gibt's gar nicht. Ich hatte einen Nachbarn, er schon in der Ewigkeit, Jürgen. Ein Genie in seinem Fach, er hatte einen Betrieb für Luftbildvermessung. In seinem Leben ein Chaot ohnegleichen. Aber wir saßen oft zusammen und haben über diese Dinge gesprochen. Er ließ ja sonst niemand gelten. Das waren alles A, L und so weiter, also A-Löcher und was alles und so weiter. Und dann sagte er, also alles umschimpfen war, sagt Jürgen, du übersiehst einen, da steckt doch irgendeiner dahinter und das ist der Teufel. Boah, den gibt's gar nicht. Und dann hatte ich plötzlich einen Impuls, ihn zu fragen, Jürgen, dann erklär mir mal, wer seine Arbeit macht. Da saß er am Tisch, war auf einmal still und schaute mich irritiert an. Und nach einer Zeit sagte er, du Richard, du hast recht. Da muss doch irgendeiner dahinter stecken. Da sind doch so viele, die wollen Gutes. Das müsste doch dann alles ganz anders aussehen. Ja, da steckt jemand dahinter. Da ist eine Macht. Da ist Fremdbestimmung. Da ist Gebundensein bis in die Tiefen der menschlichen Persönlichkeit hinein. Ich bin ein sehr geschichtsinteressierter Mensch. Mich interessieren die handelnden Menschen. Ich habe oft nachgedacht, Hitler. 6 Millionen Juden im KZ ermordet und sein Lebensziel war, die Juden auszurotten. Ich dachte, wie kann ein Mensch in eine solche Richtung gehen? Bis mir in verschiedenen anderen Bereichen deutlich wurde, der Mann war von Dämonen besessen. Da gibt es Hinweise. Die profane Geschichtswissenschaft, die hält ihn für ja, psychisch mehr in eine Richtung tendierend. Aber für mich ist klar, hier sind Mächte und Dämonen am Wirken und in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Nur da darf man heute nicht drüber sprechen. Sowas gibt es gar nicht. Doch, es gibt es. Auch wenn wir als Christen, wenn meine Frau und ich die Bilder der Verfolgten uns vor oben durch anschauen, wenn wir die Nachrichten sehen, wenn wir die Auslandsberichte sehen aus den Flüchtlingslagern, dann sagt meine Frau immer, ja, also wie kann sowas bloß möglich sein? Wie kann Gott denn so Sachen zulassen? Ich sage, Gott lässt zu, weil er uns den freien Willen gegeben hat. Gott lässt zu, weil er ausreifen lässt zum Gericht. Gott ist nämlich langmütig. Wenn Gott auf der Stelle richten würde, wäre die Erde schon menschenleer. Du und ich, wir würden auch nicht mehr sein. Aber er ist bereits gerichtet, der Fürst dieser Welt. Jesus hat am Kreuz nicht nur die Sünde als Prinzip, nicht nur die Sünde als Macht in unserem Leben, sondern auch den Herrscher, der dahinter steht, gerichtet. Und wir schauen nicht mit Schrecken, mit Pessimismus, mit Negativerwartung in die Zukunft, sondern wir schauen in die Zukunft, wo wir wissen, Gott wird gerechtes Gericht üben. Und er wird die Welt retten, er wird die Schöpfung wiederherstellen, er wird all das machen, all die Programme, die im Augenblick in sind, die nerven mich, sowas. Wisst ihr, das Problem ist nicht die Umweltverschmutzung, das Problem ist die Innenweltverschmutzung. Solange die nicht geklärt ist, wird all das andere nicht zu klären sein. Und Jesus sagt, der Heilige Geist überführt, dass der Fürst gerichtet ist. Es gibt so viele Gläubige, die laufen rum wie eine Primel, die schon 3 Tage kein Wasser gekriegt hat. Die lassen sich deprimieren, die lassen sich von den Stimmungen hin und her und so weiter. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Das kann auch stabile Personen erwischen. Luther war mal so niedergeschlagen, dass er sagte, ich kann überhaupt nicht mehr, ich weiß nicht, wie das los ist. Und seine Frau Katharina, das war eine ganz praktische, die hat Trauerkleider angezogen. Und es war den ganzen Tag um ihn rum, aber Luther hat nichts gemerkt. Bis er gegen Abend sagte, Frau, wer ist gestorben, warum trägst du Trauerkleider? Ja, Gott ist gestorben. Ja, Frau, was redest du denn für einen Unsinn, Gott lebt? Ja, dann verhalte dich doch anders. Und dann hob Martin Luther seinen Kopf und sagte, Frau, du hast recht. Wisst ihr, so ist der Heilige Geist, er überführt in diesen schwierigen Situationen, wo wir gar nicht weiter wissen. Der Fürst ist gerichtet, wir blicken voraus. Und damit, Brüder und Schwestern, wenn wir auch der Ewigkeit entgegengehen, dem Tod, ich weiß nicht, wie viele Tage, Wochen, Monate, Jahre ich noch habe, wenn Gott mir Gnade schenkt, mein Vater wurde 96, aber er muss nicht, meine Schwiegermutter wurde nur 60, da können wir nichts von ableiten. Aber wie auch immer, wir gehen nicht einer fragwürdigen Zukunft entgegen, sondern wissen, Gott ist der Herr, er sitzt auf dem Thron, wirkt durch seinen Sohn und der Heilige Geist tut sein Werk in deinem, in meinem Leben. Er tut dieses Werk durch dich und mich und damit wollen wir rechnen. Es ist gut, dass ich hingehe. Sprich auch in deine Lebenssituation hinein, wenn nicht gerade die Dinge so kommen, wie du möchtest. Es ist gut, denn der Herr hat was Besseres. Sein Ziel reicht weiter. Er sieht mehr. Amen. Amen heißt ja nicht nur Schluss, sondern heißt es, so ist es. Und ich wollte noch beten. Herr, wenn wir dein Wort